Wo siehst du dich selbst in 33 Jahren?
Ich habe mithin das Gefühl, dass ich vielleicht nochmal irgendwann unglaublich langweilig, unglaublich öde und erwartbar irgendwie nach Italien ans Meer ziehe.
Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Soll-Zustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist die Schriftstellerin Sibylle Berg. Sie ist bekannt für ihre erfolgreichen Romane, Essays, Kolumnen, Prosa, Theaterstücke und Tweets. Zusammen mit Julie C. und Marc-Uwe Kling hat sie eine Genossenschaft gegründet, die Tools zur Verschlüsselung von Daten entwickeln soll. Social Media ist für sie schwachsinnige Selbstvermarktung. Ihr Twitter-Profil betitelt sie mit "Kaufe nix, ficke niemanden". Mit ihr möchte ich heute darüber reden, wie sie die Zukunft der Kulturbranche einschätzt, wie sich ihr Engagement für Datensicherheit mit Social Media vereinbaren lässt und ob diese Welt überhaupt noch zu retten ist. Herzlich willkommen, Frau Sibylle Berg.
Guten Morgen.
Morgen, das ist ja schon später Nachmittag. Aber
es ist schon wieder dunkel, es könnte auch morgens sein, man blickt nicht mehr richtig durch. Ne? Also die Tage sind ja eh jetzt alle immer, habt ihr auch das Gefühl, es ist immer wieder Freitag schon? Oh, schon wieder Freitag, schon wieder Wochenende. Es geht alles so gerade in so einer seltsamen Gleichförmigkeit.
Ja, das stimmt, das ist so ein bisschen wie diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr früher. Das war für mich immer wie so eine Woche voller Sonntage und so ist es jetzt eigentlich immer.
Ja, immer
Freitag
Sonntag.
Oder Sonntag oder irgendwas dazwischen.
Aber, oder auch völlig egal.
Oder irgendein Tag. Okay.
Tag.
So konkret wollen wir hier einsteigen. Sibylle oder Frau Berg, dieser Termin sollte eigentlich schon letzte Woche stattfinden und wurde dann verschoben mit den Worten, entweder Sie seien diese Woche tot oder es würde gelingen. Ich bin sehr froh, dass Sie es überstanden haben, was auch immer das war. Ich hoffe nicht Corona.
Woher wollen Sie das denn wissen? Wahrscheinlich ist das, oder du, woher willst du das wissen, dass ich irgendwas überstanden habe? Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Sprachfake-Software gerade hier, mit der ihr redet.
Ach so, okay. Ja, also, dazu muss man vielleicht auch erklären, tatsächlich, wir sehen uns nicht. Wir sind nicht nur an verschiedenen Orten.
Sondern auch in verschiedenen Universen. Hey.
Und wir können, tatsächlich kann ich nicht überprüfen, ob ich wirklich mit Frau Sibylle Berg rede, weil ich habe keinen Videobeweis. Ich höre nur die Stimme.
Es könnte auch einfach Frau Merkel sein.
Hallo. Das wäre auch nicht schlecht, um diesen Podcast zu bewerben, auf jeden Fall.
Frau Merkel erzählt was über Viren oder
über
so.
Über die Zukunft der Kulturbranche. Ich weiß nicht, ob sie da der richtige Ansprechpartner ist, ist die Frage.
Ich glaube, da gibt es keine Ansprechpartner außer Gott.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit Sibylle Berg spreche. Wir benutzen keine, oder Frau Berg, du benutzt keine Google-Tools oder Apple-Tools und deswegen sind wir in einem anderen
Universum.
Cool. Mir steckt das schon alles total nerdig ein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur eigentlich sagen, wir sehen uns nicht, das heißt, wir können uns total ungeniert verhalten.
Ja, ich bin auch nackt. Ich hoffe, okay. Du auch, ne?
Ja.
Ja, ja. Wie sonst, ne?
Du befindest dich aber in der Schweiz.
Ich befinde mich in der Schweiz in eben dieser dauernden Nacht, in dem dauernden Freitag.
In Zürich.
Mhm.
Und ich habe mich gefragt,
ob ich eine Wohnung habe oder ob ich unter einer Brücke wohne.
Nicht so richtig.
Brücke ja, aber mit Wireless.
Das war nicht die Frage. Ich habe gedacht, du giltst ja als, Entschuldigung, ich habe mir alle Fragen auf, du giltest als Expertin für apokalyptische Szenarien.
Oh, und ich habe mich gefragt, Realitätssinn? Ich meine, wie viel mehr apokalyptisch als das, worin wir gerade leben, kannst du noch sein?
Das stimmt, aber ich habe mich gefragt, ist die Schweiz nicht total unapokalyptisch?
Naja, das ist ja bei uns allen, glaube ich, die wir irgendwie der untergehenden Kleinbürgerschicht angehören, so dass man die Einschläge, die näher kommen, merkt und spürt. Und jetzt spüren wir sie durch das Corona-Jahr deutlicher und persönlicher. Ansonsten liest man ja, ne? Also man liest ja irgendwie jeden Tag sterben irgendwie, was weiß ich, wie viele tausend Sorten Tiere aus und die Antarktis schmilzt und da ist es Feuer überall. Also wir lesen das ja nur und das ist ja noch nicht hier. Also das Feuer ist ja nicht vor meiner Haustür in Zürich und hier ist auch kein Eisbär, der gerade umkippt. Jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe.
Das habe ich auch vergessen.
War da irgendwas Schlaues? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Das war mega schlau, ne?
Das war super schlau. Meine Frage zielte darauf ab, dass ich immer, wenn ich in Zürich bin, habe ja das Gefühl, das ist wie so eine kleine Märklin-Eisenbahn. Alle sind so satt und sauber und grundzufrieden und ich treffe immer nur Reiche und alles ist, funktioniert so gut und ist so teuer und die Supermärkte sind so schön. Und
es geht so. Also klar, das ist der Eindruck, den hatte ich auch, als ich irgendwie vor 20 Jahren hierher zog, wo ich dachte irgendwie, das ist toll, das ist wie in eine warme Badewanne zu ziehen. So, hier kann mir nichts passieren. Und wie das immer so ist an neuen Orten, nach ein paar Jahren nutzt sich dieses Touristsein ab. Ja. Also man ist dann irgendwie, wird zum Bürger oder zur Bürgerin und fängt an, sich für Politik zu interessieren und für die Details zu interessieren und das, was unter der Bahnhofstraße so liegt. Also unter unserem ganzen Land liegen ja Bunker und das finde ich so ein schönes Bild. In diesen Bunkern liegt eigentlich der ganze Dreck der Welt. Oder? Also wir haben hier, glaube ich, auf wahnsinnig kleiner Fläche irgendwie so viele Scheißfirmen, wie es man gar nicht fassen kann. Wir haben Monsanto hier und Nestle hier und Syngenta hier und Glencore hier. Und jetzt hatten wir gerade eine Abstimmung am Wochenende, wurde eine Abstimmung gemacht. Also wir haben hier Volksabstimmung, wo wir über Dinge entscheiden können, nicht über alle. Also wir können nicht darüber entscheiden, ob Glencore das Land verlassen soll, aber so eine kleine Abstimmung, um den Menschen zufrieden zu halten. Und die Menschen konnten jetzt darüber abstimmen, ob die Konzerne, die hier sitzen, hier gerichtbar, belangbar sind für die Schäden, die sie woanders anrichten. Zum Beispiel im Kongo, wo man irgendwie Kinder arbeiten lässt und die Umwelt versaut. Und also das wäre so eine kleine Maßnahme gewesen, um die Konzerne ein bisschen verantwortlich zu machen. Ja. Wobei es dann natürlich immer noch schwierig ist, vom Kongo aus oder schieß mich dort irgendwo hier zu klagen. Aber es wäre ein Weg gewesen. Und die Bürgerinnen und Bürger der Schweiz haben sich dagegen entschieden. Also sprich, das Bild, was ich da hatte, ist wirklich, wir sitzen hier in unseren puschlichen, kleinen, gut geheizten Wohnungen und don't give a fuck, wenn irgendwie im Kongo halt die Umwelt verseucht wird.
Aber warum haben die sich dagegen entschieden? Eigentlich denkt man ja, das ist so eine Abstimmung, wo eigentlich das Ergebnis klar sein müsste.
Klar sein müsste, ja. Es ist dann immer so mit diesen Volksabstimmungen, so gut ich den Gedanken finde, weil die Demokratie hier war mal sehr gut durchdacht. Mhm. Also dass es wirklich sehr, sehr viele Instanzen hat und man wirklich ein größtmögliches als Bürgerin, wenn man nicht in die Politik aktiv einsteigen will, ein größtmögliches Instrumentarium hat, um mitzuentscheiden. Irgendwann ist die Entwicklung hier so passiert wie überall. Es gibt einfach Rechtskonservative, die immer sehr eng mit der Wirtschaft verbunden sind, die einfach Millionen hemmungslos in solche Abstimmungswahlkämpfe pumpen. Mhm. Und sich dann immer so, wie das Rechtskonservative halt machen, absurde Geschichten ausdenken, die dann auch von den entsprechenden Politikerinnen gefeatured werden. Und hier wurde dann irgendwie erzählt, was haben sie denn so ganz gruselige Videos gemacht, dass nur Anarchisten das war. Also es ist sehr, sehr haarsträubend, wo man denkt, wer glaubt diesen Quatsch, oder? Aber es hat wieder geholfen. Und dass irgendwie die Wirtschaft hier, die kleinen Zulieferer beschädigt, was weiß ich, oder? So läuft das jetzt immer, so laufen die Abstimmungskämpfe in den letzten Jahren immer. Also dass dann wirklich irgendwie man von der linken Seite ja bekanntermaßen einfach nicht so viel Kohle hat, weil Linkssein oder Sozialdenken, nichts anderes ist ja Linkssein, impliziert ja auch immer, dass du nicht Milliarden scheffelst, weil Milliarden scheffeln immer heißt, du fixst Menschen.
Oder? Ja, also am Ende auch wieder eine kapitalistische Frage.
Postkapitalistisch, raune ich.
Postkapitalistisch, okay. Und zu den Bunkern, die eben schon angesprochen worden sind, stimmt es eigentlich wirklich, dass die ganze Schweiz sogar unterbunkert ist, sodass jeder Bürger theoretisch bei einem richtigen Katastrophenfall oder einem Kriegsfall einen Bunkerplatz hat?
Das hieß es immer. Ich weiß nicht, ob die Zahlen aktualisiert worden sind, weil die Schweiz ist auch in den letzten 10 Jahren oder so von 6.000 auf 8.000 hoch. 8 Millionen, wollte ich sagen. 8.000 Menschen in der ganzen Schweiz, das wäre gut, da hätte ich Platz. Aber es gibt wahnsinnig viele Bunker, die teils so im Kalten Krieg entstanden sind. Es gibt auch irgendwie Spitäler in den Bunkern. Ich weiß nicht, wie aktuell aufgefrischt die sind, aber man kann hier im Ernstfall, glaube ich, immer noch ganz gut überleben, wobei ich mich immer frage, wozu? Also was willst du eigentlich hier überleben, wenn die ganze Welt dann platt ist oder irgendwelche Atomangriffe waren? Und dann
ja, vielleicht sind die alle platt, eben außer die in den Bunkern.
Ja, aber will man das? So, will man dann so weitermachen, ohne die lieben Italiener zum Beispiel?
Ich weiß nicht, aber das weiß man wahrscheinlich erst, wenn man vor der Frage steht, ob man mit in den Bunker geht oder eben nicht.
Nein, ich sterbe für Italien, ja,
okay. Interessanter Gedankengang auf jeden Fall. Und Sibylle, du hattest in einem FAZ-Interview gesagt, dass ganz am Anfang von dieser Pandemie es auch für dich etwas war, also Corona, auch ein interessanter Moment irgendwie war. Die weltweite Pandemie.
Habe ich gesagt, ein interessanter Moment?
Vielleicht habe ich das jetzt auch so gesagt, also zusammengefasst.
Ja, ich glaube, also so irre interessant fand ich das.
Oder das Faszinierendes auch drin steckte?
Auch nicht wirklich. Also ich fand da so überhaupt nichts Gutes dran. Gab es ja dann irgendwie in der ersten Welle, sagen wir mal einfach, so ganz viele mehr oder weniger gut situierte Menschen, die dann sagten, wie toll sie die Pause finden und wie cozy das ist und dass die Umwelt mal durchatmet.
Ja, das war fand ich auch schrecklich.
Das ist so, irgendwie dachte ich, ey, geht sterben. Das ist ja irgendwie sowas von privilegierter Scheiß, den ihr da stammelt. Ich fand da nichts interessant, außer dass ich dachte, guck mal, so schnell geht das. Weil irgendwie so, weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns war so ich habe den Ablauf nicht mehr im Kopf, aber sehr schnell kam dann das Militär ins Spiel, oder?
Ja.
So, und jetzt das Militär, und dachte ich, aha, okay, das Militär. Also so offiziell war es ja irgendwie, um Militärkrankenhäuser zu errichten und den Spitälern zur Seite zu stehen. Aber ich dachte, aha, geht ja auch anders. Also du kannst ja dann einfach für alles dieses Militär ganz schnell einberufen und alle Menschen zu Hause bleiben zu Hause, und wenn sie das nicht tun, dann werden sie eingesackt, und hat sich was mit unserer scheinbaren Bedeutung, oder? Das fand ich toll. Also das, was mir eigentlich relativ, ich will jetzt nicht angeben, aber ich weiß eigentlich, dass ich relativ machtlos bin.
Ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch nochmal aufgemacht, das Interview. Ich möchte mich selber richtig stellen, das stimmt. Du hast nur gesagt, da dachte ich als große Freundin von apokalyptischen Szenarien, so geht das also.
Mhm. Ja, also ich war eher so ein bisschen gegruselt, sagen wir mal so, und zwar nicht angenehm, weil eben meine Fantasie dann wirklich sehr schnell in so autokratische Systeme reinlampt, wo ich dachte, irgendwie wirklich, also du darfst nicht mehr demonstrieren, du darfst deinen Unwillen nicht bekunden, du sitzt einfach jetzt brav in deiner Bude und draußen fahren die Panzer durch die Straßen, also so ein bisschen in die Richtung ging das. So war das mit der Corona. Geschichte, okay. Die wir ja Gott sei Dank jetzt hinter uns haben.
Nicht.
Aber sowas von nicht.
Aber was ich mich gefragt habe, du giltst ja auch als jemand, der so ganz gerne so Systeme in Frage stellt oder sich gegen Systeme stellt. Und jetzt ist ja, oder passiert ja gerade was in dieser Pandemie, dass es eben Leute gibt, die sagen, ja, wir müssen eigentlich gar keine Maske tragen und die Bundesregierung möchte nur, dass wir dies und das machen. Und jetzt ist es ja schwierig, so einen Mittelweg zu finden, sich gegen das System zu stellen, aber trotzdem nicht der Wissenschaft ihren Anspruch ab, also man, wie soll ich das formulieren, so dass das mehr
Ja, ich glaube, I got you.
Ja, das stimmt.
Das ist für wahr heikel, weil ich finde, jeder hat wirklich das Recht, alles in Frage zu stellen. Und solange die Menschen noch Sachen in Frage stellen, sind sie gesund im Kopf. Weil alles andere ist wirklich dann so scharf gleich irgendwo rumtrotten. Es ist sehr heikel. Ich habe das Gefühl, so aus Teile der Bevölkerung, die jetzt wirklich so demonstrieren oder in Aufruhr sind einfach überfordert mit der Erkenntnis der Machtlosigkeit. Also das ist wirklich für jeden ein herber Schlag, wenn man sich damit nie auseinandergesetzt hat. Also unsere tolle Freiheit besteht ja darin, eigentlich vornehmlich Produkte zu kaufen, oder? Und auf einmal wirklich vorgeführt zu werden, guck, so geht das, zack, nichts hast du zu sagen. Also das ist zum einen mal so ein Grund, zum anderen kann ich auch Zweifel und Skepsis verstehen. Also ich würde jetzt irgendwie jeden normalen Menschen absprechen, über die Zusammensetzung der Impfstoffe zu entscheiden, weil das es gibt Berufe für das. Ja. Oder? Aber ich finde alles gerechtfertigt, auch dass wirklich so keine Gegenstimmen aus der Wissenschaftsseite mehr zu hören waren irgendwann. Das kann einen stutzig machen, oder? Warum sagen die alle das Gleiche? Dann kann man sagen, okay, damit einfach die Leute Ruhe geben und nicht auch noch anfangen zu diskutieren, aber irgendwie macht das ein ungutes Gefühl, dass dann wirklich so von oben herab, was ja eben nicht von oben ist eigentlich, sondern es sind Vertreter von uns, diese Pappnasen, oder? Wurde einfach so ohne weitere Kommunikation das so beschlossen und entschieden. Und ich verstehe, dass man das in Frage stellen kann. Nur glaube ich einfach, dass den Leuten passiert ist, dass die Rechten das gekapert haben.
Ja, und mit denen möchte man ja definitiv nicht in eine Richtung laufen.
Und dann fragst du dich, grenzt du dich ab, organisierst du dich jetzt neu und wie, in welcher Form kannst du wirklich deinen Unmut zum Ausdruck bringen, ohne Menschen noch mehr zu gefährden? Weil ich denke, jeder noch so große Skeptiker anerkennt, da gibt es Tote und das ist eine Krankheit und das ist ein Ausnahmezustand weltweit und da jetzt von einer Konspiration, also das ist auch, Konspiration ist auch immer so ein Wort, wo ich denke, damit cuttest du auch viel Diskussion ab. Indem du sagst, irgendwie, das ist Verschwörungstheorie.
Ja.
Ja und nein. Also man muss ja wirklich nicht davon ausgehen, dass Regierungen und Staatssysteme irgendwie nur das Wohl ihrer Bürgerinnen im Kopf haben. Also dass da viel komisches Zeug läuft, ist ja klar. Und Rhabarber, Rhabarber.
Also ich finde aber, es gibt halt so Dinge, die einfach nicht hinterfragbar sind, wie, keine Ahnung, die Würde des Menschen ist unantastbar und vielleicht ist auch einfach, Corona ist gefährlich und ernstzunehmend genauso was man eben, woran man nicht
rudeln
kann.
Wenn ich jetzt hier rumrudle mit irgendwie 1000 Leuten, dann ist die Chance einfach sehr gegeben, dass ich das Zeug mir einfange und weiterverbreite und damit andere anstecke, die vielleicht nicht so fit sind, und ich finde es auch wirklich kein Argument zu sagen, da sterben nur die Alten. Also was ist nur die Alten? Das sind Menschen. Keiner hat Lust zu sterben. Also das so, von daher schwierig, sehr schwierig, wie man da jetzt irgendwie sich zur Wehr setzen kann und wogegen genau.
Aber in meinem Umkreis ist es leider so, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, von denen ich das nicht erwartet hätte, die plötzlich mit so schon verschwörungstheorieartigen Dingen und so Wissenschaftsanzweifelungen beginnen. Ist das etwas, was du auch erlebst oder eigentlich nicht?
Ja, das erleben wir, glaube ich, alle gerade.
Okay.
Also das ist auch schwer, damit umzugehen. Ich versuche da irgendwie beruhigend einzuwirken und zu sagen, was sind denn deine Probleme eigentlich? Also ich verstehe jeden, der gerade in meinem Umfeld sind jetzt viele am Arsch, weil sie einfach wirklich in der Kultur arbeiten, in der Kunst und richtig einfach vergessen wurden, oder?
Ja, und ich habe auch tatsächlich wirklich manchmal das Gefühl, dass die Leute, die dann sehr stark am Existenzminimum als Folge von Corona eben leben, dann vielleicht eher auch offen sind für solche Theorien. Also muss nicht immer stimmen, aber dann hat das ja auch irgendwie einen Grund, weil natürlich ist auch einfach...
Das hat durchaus einen Grund, weil die Leute natürlich mitkriegen irgendwie, hier werden jetzt wieder Milliarden in die Autoindustrie geblasen, hier werden wieder Konzerne von den Geldern gerettet, die wir ja eingezahlt haben. Ist ja nicht der Staat, macht ja nicht Geld, sondern das machen wir mit Steuerzahlungen, oder?
Ja, und da sind wir auch.
Dann wird einfach ein großer Teil der Bevölkerung wird dann wieder vergessen, vor die Wand gefahren, kleine Bars und Kneipen und was weiß ich. Also hier gehen jetzt auch viele Sachen pleite. So, und das wird so irgendwie nicht abgefangen. Und ich denke, wie sollst du einer Regierung, deinen Vertretern vertrauen, wenn sie dich einfach, wenn sie entscheiden, du bleibst zu Hause, dein Laden bleibt zu, Kultur bleibt weg, verreckt da einfach.
Ja.
Schwierig mit dem Vertrauen, oder?
Und viele verstehen natürlich auch nicht, dass die Kneipen oder keine Lesungen stattfinden dürfen oder keine Theater oder Opern offen sind, aber halt eben die großen Kaufhäuser.
Also versteht man schon, ne? ne? Also wenn du dir dann das System anguckst, irgendwie, worum geht es eigentlich? Es geht irgendwie um Wachstum und dann ist es sehr logisch, oder? Weil also wenn dieser Wachstum nicht mehr stattfindet, sitzen wir alle in der Scheiße, weil unser System ja so hoch getunt und so überzüchtet ist, dass es einfach kollabiert, wenn es einfach mal ein paar Monate ausfällt. Darauf ist das nicht ausgerichtet, oder?
Ja, also ich verstehe ich, aber
wozu? wozu verstehen wir das? Was hilft ja, das?
Also leider versteht man das, was dahinter steckt. Aber du bist jetzt eben jemand mit auch sehr vielen, ja, du hast viele Theaterstücke geschrieben. Leidest du besonders eben unter diesen geschlossenen Kulturstätten? Und ist das auch so, wie man sich das vorstellt, dass eben viele deiner Freunde auch Kulturschaffende sind und dass das deswegen schon ein sehr beherrschendes Thema ist gerade in deinem Leben?
Ganz erstaunlicherweise weiß ich irgendwie, dass die alle wahnsinnig, also so engere Freunde oder sagen wir mal engere Bekannte irgendwie, ich habe so gerade einen Fall irgendwie eine freiberufliche Choreografin, die so selber tolles Zeug macht und ein Kind hat und das ist, die kann nichts mehr machen, also die kann nicht einfach nicht mehr arbeiten. Das ist weg, oder? Die pendelte vorher so nach Berlin und arbeitete mal da und mal hier, alles platt. Oder? Und irgendwie erstaunlicherweise, also solche Fälle habe ich viel, so Musikerinnen und alles so von Kleinkunst bis halt irgendwie Großkunst. Wir reden da gar nicht so viel drüber. Also irgendwie weiß ich auch nicht, wie, um es nicht noch greifbarer zu machen. Also irgendwie versuchen sich alle so mit Hoffnung abzulenken, es wird schon und jeder pumpt jetzt die Eltern an. Mhm. Oder gibt auch wirklich Fälle, wo dann Menschen zurück zu ihren Eltern ziehen mit über 40. Ja, auch nicht so schön. Also schön, dass man da noch Eltern hat. Aber vielleicht ist es so ein schweizerischer Pragmatismus. Du kannst es ja nicht ändern, indem du es aussprichst. Also dann machst du es nur noch manifester.
Okay, das heißt, die Leute um dich rum, die du jetzt kennst, die lamentieren sogar erstaunlich. Gar nicht so stark.
Das, ich glaube, lamentiert wird in der Schweiz weniger. Das ist so. Das ist mir aufgefallen hier in den 100 Jahren.
Interessant. Herbert Grönemeyer zum Beispiel hat ja jetzt letztens...
Auch ein guter Freund von mir, aber dem geht's noch gut. Nein, das war ein Witz.
Okay, aber der hat ja gefordert, dass die Reichen quasi eigentlich die Kultur subventionieren sollten. Was hältst du von dem Vorschlag?
Ja, das ist auch ein bisschen verzweifelt, ne? Also die Reichen sollten mal einfach statt ihre Kohle in Cayman-Inseln zu bunkern oder wie Lufthansa irgendwie über 10 verschachtelte Firmen irgendwie einfach Steuern auszutricksen und was weiß ich, was die alles in ihren Unterfirmen anstellen. Mhm. Ich habe es alles gelesen, alles vergessen. Es würde ja genügen, wenn man einfach eine neue Art der Kulturförderung oder kulturschaffenden Förderung überlegen würde. Und die Unternehmen und Milliardäre einfach ordentlich ihre Steuern zahlen und man gegen Betrug vorgehen würde, was meistens nicht passiert. Also ich weiß nicht, ob jetzt so bei diesen ganzen Cum-Ex-Sachen, ob da jetzt wirklich irgendwie alle ihre Kohle zurückgezahlt haben. Also ich habe gelesen irgendwie gerade, dass man könnte das aufklären und könnte diese Gesetzeslücke schließen, die auf denen diese Cum-Ex-Geschichte basiert, aber das passiert nicht. Warum nicht? Mhm. Zum Beispiel. Also ich finde alles, was so nach Bittstellung klingt, finde ich schwierig. Man muss einfach wirklich die einzige Möglichkeit, die wir noch haben als Bürgerin, ist ja einfach zu gucken, irgendwie welche Partei, solange dieses System noch existiert, hat welches Konzept und wo steht Kultur oder wo steht der Mittelstand da?
Gut, aber gerade stehen jetzt ja keine Wahlen an oder konkret, dass man also dass jetzt so schnell irgendwas passieren würde oder wie meinst du das?
Ja, ich meine das ja und im Moment die Notenbanken können ja einfach Geld drucken. Ist ja so. Ach so. Du kannst ja unendlich Geld drucken und könntest das mal ausschöpfen und könntest irgendwie statt jetzt wieder irgendwie in veraltete Technologien zu investieren oder irgendwelche Energieproduzenten zu entschädigen dafür, dass sie irgendwie die Umwelt ruinieren, könntest du ja ein bisschen das jetzt an andere Menschen ausschütten. Also
ja, Umverteilung.
Milliardäre eigentlich ja, aber bitte nicht als Almosen. Also nicht diese Bill Gates-Nummer irgendwie, oh toll, Bill Gates gibt Geld. Ja, wie viel Steuer hat er denn gezahlt vorher?
Ja, okay. So. Das ist nicht so, jetzt retten die Reichen die Kultur.
Ja,
so.
Das ist finde ich einen falschen Ansatz. Also muss man sich wirklich was überlegen. Irgendwie braucht man Kultur noch? Und meine derbe Vermutung ist vermutlich nicht. Oder einfach die Zweige der Kultur, die irgendwie wahnsinnig profitbringend sind. Also es ist ja so mit Oper und Musicals und diesen ganzen Großevents wird ja auch sehr viel Geld umgesetzt. Was jetzt so wirtschaftlich nicht im BIP-Widerschlag findet, ist natürlich so Kleinkunstbühnen und einzelne Schauspielerinnen. Und wir tragen jetzt, also ich trage da nicht zur wahnsinnigen Gewinnmaximierung bei. Mhm.
Und hältst du was von der Idee, dass man sagt, Künstler sind aber ja auch insgesamt, weil das vielleicht in der Natur des Künstlers oder der Künstlerin liegt, nicht so, jeder macht so sein Ding. Die sind nicht so organisiert. Und das zeigt sich jetzt eben, wo es vielleicht gut wäre, wenn man organisierter werde. Wer würden? Entschuldigung, ich habe hier meine Zunge verknotet.
Es wäre ganz gut wahrscheinlich, wenn es irgendwie eine sehr starke Gewerkschaft gäbe.
Ja.
Klar. Also die zwar richtig irgendwie nicht hier ein Bühnenvereinchen und da irgendwas, sondern richtig irgendwie wie Verdi oder so eine Riesengewerkschaft, sicher. Künstler, also dass du irgendwie ein bisschen einen Druck hättest. So als einzelne Nase, also kann auch Till Brönner irgendwie Trompeten und irgendwas fordern. Ich weiß nicht, was das bringt. Mhm. Weil letztlich sind wir nicht wichtig von der Gewinnoptimierung her.
Ja, aber also bestimmte Bereiche ja schon, oder bin ich da falsch informiert? Also es ist jetzt auch nicht so, dass es gar keine Gewinne abwirft.
Doch, hatte ich ja gerade gesagt. Genau, also es gibt irgendwie Museen setzen viel um und Opern setzen viel um. Und ich glaube eigentlich auch Theater sind auch nicht so schlecht im Schnitt. Weiß nicht, irgendwie langt das wahrscheinlich nicht. Um eine richtig geile Lobby aufzubauen.
Okay. Und wo wir gerade beim Theater sind, ich habe eine Theaterfrage, die mich wirklich brennend interessiert. Und zwar, du bist ja wirklich auch jemand, der sich stark für soziale Gerechtigkeit schon doch auch einsetzt und sich damit beschäftigt und viel darüber schreibt. Ich habe Theater immer so empfunden als elitäre Orte. Mhm. Siehst du das selber auch so?
Absolut.
Und siehst du das auch als Problem?
Absolut.
Ja.
Also ich sehe Theater oder sagen wir mal einfach Staatstheater, Stadttheater / ist, ist ein monströses Problem.
Ja,
das ist sehr gut, dass es sie gibt, aber so wie sie strukturiert sind und so wie sie geleitet werden, vornehmlich immer noch von einem Intendanten, das ist so wie ein Kanzler, muss ich auch immer nicht verstehen, fixieren sich die Menschen so auf Heldenfiguren. Also macht doch irgendwie, auch bei Ländern, macht doch irgendwie ein großes Gremium mit Wissenschaftlerinnen drin und Politikern und Beamten irgendwie. Und so denke ich das mit Theatern auch.
Ja.
Das ist irgendwie dann immer ein Mann für meistens, nach wie vor denke ich, 90% sind es noch Intendanten, die sich da so einen drunter hobeln und nicht so richtig in andere Schichten der Gesellschaft vordringen.
Ja, oder nur so. Dann gibt's mal so ein Stück irgendwie so, wo dann die Schulklassen reinfahren und das ist dann so ein bisschen so für die Armen inszeniert auch und so. Das finde ich auch fragwürdig, ehrlich gesagt.
Ja, das ist alles schwierig. Also ich finde auf der einen Seite gut gibt es, wie soll ich dem sagen, also es ist gut gibt es irgendwie für Menschen, die jetzt unbedingt Klassiker sehen wollen, gibt es dieses Angebot, weil es sind auch Menschen, die haben auch Rechte und Gefühle und die dürfen leben.
Klar,
aber irgendwie, was ich da vermisse, ist einfach so eine Gleichzeitigkeit. Jetzt machen wir haben irgendwie ein fettes Staatstheater, da machen wir jetzt nicht nur irgendwie so dieses Bildungsbürgergezeug, sondern irgendwie wirklich versuchen, irgendwie alle abzuholen. Also wir machen mehr für Kinder, mehr für Jugendliche, bisschen breiter gedacht das Ganze.
Das finde ich interessant, was du sagst, weil also ich habe erst so mit 25 angefangen, überhaupt ins Theater zu gehen. Und ich fand das ganz schwierig, einen ganz schwierigen Ort, sich da zu orientieren und zu wissen, was man für ein Stück guckt. Und erst als mir dann so jemand wie so ein Mentor oder eine Mentorin mir geholfen hat, Stücke zu finden, die mich vielleicht interessieren, da habe ich so eine Welt entdeckt, die ich auch toll fand. Aber ich habe ganz viel darüber nachgedacht, dass ich finde, dass irgendwie, was mich am Theater stört, ist, dass man so das Maxim Gorki Theater oder die Volksbühne und das hat alles so einen Raum und ganz viele Leute betreten diese Räume irgendwie gar nicht. Und ich kann sogar verstehen, warum.
Absolut, ich auch. Das ist so vollkommen d'accord. Ich fand das Erlebnis am Gorki-Theater ziemlich gut, wo ich dachte, es ist auch irgendwie klar. Da gehen einfach Menschen hin, die sich für Kultur interessieren. Okay, die sich nicht dafür interessieren, die wirst du auch mit Bauernschwänken nie ins Theater kriegen, oder? Und darum geht es ja auch
klar,
gar nicht.
Das ist ja auch okay.
Aber so das fand ich, die haben es einfach geschafft, diese sakrale Würde des Ortes ein bisschen zu brechen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das hat mir gezeigt, dass irgendwie Jermin Langhoff da was hingekriegt hat, was möglich wäre. So, ohne irgendwie schlecht zu sein oder platt zu sein, sondern einfach Zeug zu machen, was kracht und fetzt und wo. Ich würde es auch gar nicht in Generationen denken wollen. Das gibt auch zu viel aufgeladene Generationskämpfe. Das ist völlig übergreifend. Also, dass du einfach breiter wirst mit deinem Angebot.
Ja, und
fertig. Aber das, glaube ich, kriegst du einfach nur hin, wenn du auch diverser wirst in deinen Leitungsgremien, die du hast.
Und hast du da Hoffnung?
Nein. Nein. Okay. Nein, irgendwie nicht richtig. Wann war das? War das 3 Jahre her? Wahrscheinlich war es 3 Jahre her. Da war ich eingeladen, um eine Rede vor der Tagung des Bühnenvereins zu halten in irgendeinem klösterlichen Gehöft. Ich habe alles verdrängt und dort waren dann einfach so ein Abbild irgendwie der Intendantinnen Deutschlands. Das waren irgendwie Männer. Und dann hockten da, weiß nicht, 10 Frauen rum zwischen all den Männern und ich sollte da eine Rede halten zum Politischen im Theater und dann dachten alle, jetzt komme ich irgendwie und mache was gegen Nazis und ich habe dann einfach was gegen das Theater und das System erzählt, oder? Also eben genau das, was da reflektiert war, es sind irgendwie mittelalte, weiße Männer, die sich einen abhobeln, wenn sie irgendwie einen schwarzen Schauspieler im Ensemble haben. Das einfach sich immer weiterreichen, ist es so irgendwie einmal in dieser Intendanten-Karussell-Laufbahn ist, wird dann weitergereicht als nächste Theater, nächste. Und also das Ganze von irgendwie dem Umgang mit Schauspielerinnen, gerade auch Frauen, die dann vielleicht noch Kinder haben, das, was unmöglich ist als Schauspielerin, oder? Du hast Nachtsprobe, Aufführungen, du hast Wochenendproben, du wirst beschissen bezahlt.
Ja, es ist super unsozial.
Also es ist alles, das ganze System, was ja irgendwie sich anmaßt, politisch zu sein, oder der Realität wiederzuspiegeln. Das spiegelt eine Realität der 50er Jahre wieder. Oder? Und da waren dann alle ganz betroffen und ganz böse und erzürnt und haben dann alle erzählt, wie wahnsinnig divers sie aufgestellt sind. Und seitdem ist nichts passiert. Also seitdem sind vielleicht ein paar Frauen mehr Intendantinnen geworden, aber das am System, diesem Machtsystem hat sich eigentlich nichts geändert. Mhm. Es gibt, glaube ich, jetzt eine Vereinigung von Schauspielern und Schauspielerinnen. Das ist ein bisschen neu, dass die ein bisschen mehr Druckmittel haben, aber eigentlich auch nicht. Also es läuft genauso weiter wie immer. Der neue Intendant kommt, schmeißt alle raus, dann kann man irgendwie als Mensch in eine neue Stadt ziehen, deine Kinder drauf geschissen, mach doch, was du willst damit. So, und an so einem Ort, der irgendwie getrieben ist oder geprägt ist von finanziellen Ängsten, von Angst vor Intendanten und Regisseuren und auch sehr vielen sexuellen Übergriffen, muss man auch mal sagen, da soll jetzt freies, gutes, tolles Theater für die Masse entstehen. Ist ja Bullshit. Geht nicht. So würde ich mal das oberflächlich zusammenfassen.
Okay, ich meinte eigentlich nur, dass es schwierig ist, reinzukommen oder ja, für bestimmte gesellschaftliche Schichten und jetzt sprichst du noch andere Sachen und es wird jetzt noch schlimmer immer.
Naja, es hängt ja alles zusammen. Ne? Mhm. Also wenn da Theater XY von einem weißen Mann Ü50 übernommen wird mit irgendwie der vorher zig andere Theater hatte, dann bringt er seine Leute wieder mit und macht eigentlich das Gleiche wie überall, oder? Und darum wird sich da nichts ändern, solange das ganze System nicht geändert wurde.
Mhm. Aber das bedeutet ja auch, das sagst du ja auch selber, dass du manchmal, also du schreibst Theaterstücke, auch ganz tolle Theaterstücke, die habe ich sogar gesehen. Und also als ich dann irgendwann angefangen habe, ins Theater zu gehen, muss ich nämlich auch zugeben, diese Tom Waits Inszenierung, glaube ich auch, habe ich 5-mal gesehen im Thalia Theater. Also, und ganz viele von Wojciech, ganz viele, es gibt ja Theaterstücke, finde ich, die können das Leben von einem verändern. Also von daher ist es ja eigentlich ein guter Ort auch. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, womit ich angefangen habe, was ich eigentlich sagen wollte.
Es ist ja auch völlig wurscht. Also es ist eben so, das, was mich da so wütend macht, ist ja, weil es eben ein guter Ort ist. Mir hat das irgendwie in der Jugend wahnsinnig geholfen zum Beispiel. Das war so ein Ort, wo man irgendwie von der Realität wegrennen konnte und sich da einschließen und irgendwie auf andere Gedanken kommen.
Total.
Anders als beim Lesen zum Beispiel. Mhm. Also da bist du ja dann doch mit dir wieder und mit deinem Kopf und da kriegst du irgendwie so ein anderes Gemeinschaftsgefühl. Also das kann richtig großartig sein und ich finde, es ist irre wichtig, weil sonst haben wir wirklich nur noch Konsum.
Finde ich auch. Also und es ist auch nochmal, es hat mich auch emotional, berührt es mich anders, als wenn ich eine Serie gucke oder es kann mehr mit einem machen, so auch wenn das pathetisch klingt. Und ich habe dann auch wirklich oft eine arme, alleinstehende Oma neben mir sitzen gehabt, die mir wirklich super interessante Dinge erzählt hat. Und also es ist ein guter Ort trotz allem.
Ja.
Da bin ich mit d'accord.
Ich weiß einfach nicht, das ist ja wie mit allen. Wie änderst du Systeme? Also das ist... Jetzt irgendwie gesehen, hat es wieder einen neuen Bühnenvereinschef. Es ist überraschend ein Mann geworden, nachdem es irgendwie einmal den Patzer hatte, als es eine Frau war. Mhm. Also ich weiß nicht, also solange natürlich irgendwie so eine Gruppe von, ich will es fast wenig sagen, weil es gibt großartige weiße Männer, aber es sind einfach weiße Männer, die da irgendwie in den Positionen kleben und denken, das muss alles so sein und das ist alles genau richtig so, wie sie es machen. Und solange man das nicht zäh mit Widerstand durchbricht, wird das nie anders werden.
Mhm. Aber das bedeutet auch, Sibylle, dass du immer auch, also man muss so Zugeständnisse mal machen, ist auch schon immer ein bisschen auch Teil des Systems. Wie jetzt zum Beispiel, du möchtest ja eigentlich eben, was ja auch sehr nachvollziehbar ist, wenig mit Google und so weiter zu tun haben und bist trotzdem auf Instagram oder du schreibst Theaterstücke.
Ja, aber das ist ja Zuckerberg, der ist ja das Gute.
Zuckerberg, okay, ja gut, aber also so das Gute. Was ich nur sagen will, es sind, auch wenn man gegen dieses Thema ist, macht man dann trotzdem oder muss man manchmal Zugeständnisse machen, weil man sich sonst einfach gar nicht bewegen kann.
Naja, das ist genau das irgendwie, wie weit hältst du dich raus? Wie weit? Also was hilft es jetzt, wenn ich sage, ich finde einfach nicht an Theatern statt, solange das System nicht anders ist?
Ja,
dann finde ich einfach nicht statt, oder? Dann kannst du irgendwie versuchen, wenn du Teil dieses Systems bist, das von innen irgendwie helfen zu korrigieren. Ja. Und das ist lang und zäh. Das ist so wie irgendwie, wenn du heute guckst, irgendwie noch aus den 70er Jahren irgendwie, wenn man damals so Schwarz-Weiß-Dinger sieht von politischen Debatten, da siehst du einfach nur Männer, nur ausschließlich Männer. Und heute wirkt das bizarr. Also das ist so, wie wenn du heute irgendwie eine politische Versammlung aus Aserbaidschan siehst oder ich weiß nicht wo. Damals war das völlig normal und dann siehst du heute irgendwie, okay, das ist noch nicht die Hälfte, aber es sind sehr viele Frauen dabei, immerhin schon, oder? Das ist einfach, Systeme zu verändern, ist sowas wie Gewohnheiten zu verändern und das ist wahnsinnig zäh und schwierig und was die meisten Menschen machen, ist ja irgendwie, sie kämpfen für einen Fortschritt, den sie selber nie mehr erleben werden.
Mhm.
So. Und so ist das System. Das ist ein bisschen deprimierend, aber so läuft's.
Aber ich bewundere dich irgendwie, oder bewundern ist ein großes Wort, oder beneiden ist
hey,
das
benutze
Falsche.
Es einfach.
Okay, ich bewundere
verehre,
dich.
Dafür, verehre.
Ich verehre dich dafür, dass du bist so kritisch, aber trotzdem nicht immer ständig so aufgeregt und nur wütend. Und also du schaffst es irgendwie so, Dinge zu benennen, aber auch nicht so durchzudrehen. Das finde ich interessant. Also auch bei diesen Systemen, dass du das so, ja.
Pathologisch interessant.
Das ist bei, so. Find ich, ja, also ich, so, sowas hätte ich gerne. So eine größere Gelassenheit, Dinge, die einem auch so wütend machen, irgendwie, ich weiß nicht, zu reflektieren oder?
Da hilft einfach wirklich Abstand immer. Also so Abstand zu sich selber, das, was ich vorhin sagte mit den Menschen, die sie jetzt mit Corona durchdrehen, oder? Das ist so, erkenne deine Bedeutungslosigkeit. Das ist irgendwie einfach immer, also wir gehen ja alle davon aus, dass diese Welt da draußen, wenn wir uns umschauen, irgendwie gucken auf die Straße, da sehen wir jemanden, der uns anschaut und bläblä, dass das alles nur existiert dadurch, dass wir drauf gucken. Aber das denken ja 8 Milliarden auch. Mhm. Also das ist so, ich glaube, das hilft immer mal, sich wieder durchzuschütteln, wenn man beginnt, sich zu wichtig zu nehmen.
Ja.
Also klar wird die Geschichte immer von einzelnen Personen rapide verändert. Aber wenn man jetzt nicht gerade Lenin ist oder Bock drauf hat, Lenin zu werden, weil man keinen Bart haben will, dann hilft es irgendwie, sich zu sagen, irgendwie, ja, ich kämpf irgendwie, weil alles andere ist einfach, für mich liegt nicht drin, weil es ist unendlich öde, nur da zu sitzen und einfach seine Arbeit zu erledigen, ohne an irgendeine Vision zu glauben. Aber dennoch sollte man nicht den Fehler machen, zu denken, das ändert jetzt sofort irgendwas. Mhm. Und vor allen Dingen, du änderst es alleine nicht. Also es sind viele, viele kleine Puzzleteile, die dann irgendwas verändern können. Mhm. Vielleicht.
Das heißt, du giltst ja eigentlich immer, oder also man sagt dir so nach, du seist sehr pessimistisch mit allem. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil du hast ja immer noch die Hoffnung, Systeme ändern zu können.
Ja, weil sonst wirst du einfach eine zynische Wurst. Also, ja. Weil das ist ja irgendwie das ist ja eigentlich ganz tief in mir drin, denke ich schon nicht wirklich, dass die Sache gut ausgehen wird. Weil es ist einfach zu viele Zeichen sprechen dagegen, aber wenn du das wirklich denkst, dann legst du dich hin und stirbst. Und das ist ja auch ein bisschen langweilig.
Wie soll es klappen, wenn nicht mal wir daran glauben? Also ist das nicht sogar auch Wojciech, diese Welt ist nicht gerecht, wir werden alle sterben, man darf nicht zu pessimistisch sein, also man braucht einen guten Mittelweg. Okay, das werde ich versuchen, mir. Ja, das klingt jetzt sind wir in so einem.
Ja, einfach dann immer mal sich durchschütteln, wenn man merkt irgendwie, oh, jetzt drehe ich ab irgendwie, dann einfach mal auf die Straße durchatmen und sagen, komm, ich bin eine alberne kleine Wurst, wie alle.
Okay.
Das ist so. Okay, auch so Knallchargen wie irgendwie Zuckerberg oder Mörser machen irgendwie, haben ihre Ausscheidung und sehen doof aus dabei. Also.
Okay, ich bin eine alberne kleine Wurst, wenn man kurz vorm Durchdrehen. Also es ist auch, der Podcast heute ist nicht nur ein Rowohl-Podcast zur Zukunft der Kultur, sondern auch ein bisschen Lebenshilfe ist das auch für
Lebensberatung. Lebensberatung. Ja, das mache ich jetzt. Die bete ich jetzt an. Das ist in Corona, kam ich da auf diesen Geschäftszweig und dachte, warum nicht? Ich mache einfach so Podcast-Beratung.
Die gibt es quasi noch dazu. Ich hoffe, das nicht zu persönlich, wenn ich das frage, aber gab es denn einen Punkt in deinem Leben, wo du wirklich auch mal Geldsorgen hattest? Also kennst du existenzielle Nöte?
Ich bin die geborene existenzielle Not. Okay. Ja, klar.
Ja.
Klar, also ich war so richtig ordentlich super, super arm.
Okay.
Das hatte ich, ja.
Weil ich hatte irgendwo gelesen, dass du mal gesagt hast, du seist so mittelreich. Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht so eine Olaf-Scholz-Koketterie ist. Auch weil das soll jetzt keine Beleidigung sein. Aber manchmal gibt es ja wirklich Leute, die sind reich und fühlen sich dann nicht reich, oder?
Nee, ich weiß auch nicht. Das ist ja auch immer jetzt so, dass du irgendwie wirklich bei jeder Aktion immer das Elend mitdenken sollst. Und das ist schon okay, das immer mal zu reflektieren. Zum Beispiel, wenn du darüber abstimmst, ob irgendwie Menschen woanders irgendwie ihr Leben für dich verkacken sollen. Aber nach wie vor weiß ich irgendwie, dass es mir sehr gut geht im Vergleich dazu, dass es mir früher sehr schlecht ging. So. Also richtig mit null Kohle.
Weil meine Theorie ist ja, dass man schon merkt, wenn Menschen immer Geld hatten. Also ich bilde mir ein, dass ich das weiß. Wenn ich mit Menschen rede, dann spüre ich das.
Klar. Also du merkst auch wirklich jetzt, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel gar nicht in dem Sinne reich waren, sondern die einfach nur sehr wohlbehütete obere Mittelstandsmenschen sind. Mhm. Dann merkst du das auch. Also das ist eigentlich ein Zustand, den jeder haben sollte. Also dass sie irgendwie ein recht gepolstertes Selbstbewusstsein haben und das Gefühl, so viel kann mir nicht passieren, oder? Das finde ich einen sehr, sehr gelassenen, guten Zustand. Und dann glaube ich auch, du merkst einfach wirklich, wenn Menschen das Gefühl haben, sie gehören zu einer Elite, zu einer Oberschicht. Sie waren in Salem, sie sind einfach, weißt du, das ist eine Art irgendwie sehr oft irgendwie wirklich andere Menschen nicht als ebenbürtig wahrzunehmen.
Ja, wahrscheinlich also, auch gar nicht bösartig, sondern weil
man
einfach...
Nee, das ist einfach, die sind einfach so geboren worden, können die ja auch nichts dafür.
Ja, aber es ist einfach dann trotzdem irre. Also ich war mal mit jemandem, der auch reich geboren ist, unterwegs. Der hat dann gesagt, er würde nicht verstehen, warum die Menschen eigentlich in der Türkei Urlaub machen, wenn man auch auf die Malediven fliegen könnte. Und da habe ich gedacht, so einen Satz würde, glaube ich, nicht jemand sagen, der mit wenig Geld aufgewachsen ist. Aber gut, jetzt bin ich abgeschweift. Aber auf der anderen Seite habe ich trotzdem eine krasse Faszination für Reiche. Hast du das auch?
Nee. Also nicht richtig. Also ich hier in der Schweiz kommst du ja gar nicht drum rum, die ab und zu treffen. Also die latschen ja hier rum. Das ist ja nicht so. Ich glaube, in Deutschland ist es sehr viel getrennter und abgeriegelter. Das fasziniert mich null. Ich finde das meistens sehr oft ein bisschen stereotyp und langweilig. Die Faszination, wenn es sowas gibt, ist dann eher geht in so eine Richtung, warum macht ihr denn alle immer dasselbe? Also warum fahrt ihr an dieselben Orte? Warum sehen eure Häuser ähnlich aus? Warum redet ihr ähnlich? Aber das ist vermutlich ist es so, dass es wirklich einfach gesellschaftliche Klassen nach wie vor gibt, die sich selten mischen, oder? Und das, also so wie ich eigentlich nicht wirklich interessiert bin, in einer Schicht von Milliardären zu verkehren, weil es mich schlicht langweilt. Zum einen, weil ich die Codes nicht kenne, die mich nicht interessieren, geht es denen ja andersrum auch so. Also die würden ja nie wie ich hier irgendwie in so einer kleinen Bude hocken und Freude haben dann ihrer neuen Duft. Mischung.
Ja, ich hatte früher so einen Prospekt von diesem Internat in Salem und das habe ich mir schon mal so durchgelesen und so überlegt, wie das wohl sei, wenn ich da so wäre. Und da haben die dann immer so abreagieren, so ein riesen Matschtreffen gemacht und dann so Fasane gegessen. Und
das war noch lebende Fasane im Stück.
Ich glaube, die sind in den Mund so geflogen und das habe ich mir alles so ausgemalt. Und mit diesen schlagenden Verbindungen, die hatten eine schlagende Verbindung oder haben es immer noch, keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Oh, das hättest du so gern gemacht, ne?
So, ja, so habe ich mir so vorgestellt, wie ich so einen Freund habe mit so einem Schmiss im Gesicht und so.
Ah, du Scheiße, wie schrecklich ist das
denn? Da bin ich halt leider nie zugekommen. Also ich hatte, jetzt erzähle ich mal was Persönliches. Also ich hatte einmal einen Freund, der richtig reich war.
Mit Schmiss.
Und der hat mich dann verlassen.
Oh nein.
Also ich war so kurz davor, Mann, endlich einzutreten.
Das wäre so toll gewesen, oder?
Aber ich glaube, der hat das dann doch noch kurz vorher gerochen, dass ich mit ihm nur die Fasanen essen will. Die
Perlen. Also irgendwie, wie hättest du dich da daneben benommen, wenn du zur Jagd gegangen wärst mit ihm.
Ja, einfach ärgerlich, aber gut. Ich bin mittlerweile darüber hinweg, auf jeden Fall. Ich mache jetzt einen harten Cut, weil ich habe noch ein paar Fragen, die mich super stark interessieren und ich nutze das jetzt natürlich auch dafür, dass ich Sibylle Berg mal fragen darf, was mich wirklich sehr, sehr stark interessiert und zwar...
Warum habe ich so große Füße zum Beispiel?
Nee, sowas jetzt, also so weit möchte ich jetzt nicht gehen.
So also große Ohren.
Ich habe richtig creepy werden.
Kann mit diesen Ohren fliegen. Das ist Wahnsinn.
Ja, ich könnte ja wirklich große Ohren haben, weil sie sehen mich ja nicht oder du siehst mich ja nicht.
Ich habe Riesenohren.
Ist mir noch nie so stark
aufgefallen.
Die
sind wirklich sehr, sehr groß. Die sind fast so groß wie meine Hand. Und meine Hand ist nicht klein.
Aber ist mir nicht negativ aufgefallen auf jeden Fall. Außerdem.
Wir sind einfach große Ohren.
Also, du hast dieses Jahr ist ein Buch von dir erschienen mit dem Titel Nerds retten die Welt. Passiert eigentlich gerade genau das, dass Nerds die Welt retten?
Nein, leider nicht. Der Titel war so ein bisschen Hoffnung. Also was ja gerade passierte in dieser Pandemiezeit ist, dass auf einmal Menschen, die es vorher nie getan hatten, sich mit Wissenschaft auseinandergesetzt haben, das vielleicht sogar interessant fanden. Also vielleicht bei Podcasts hängen geblieben sind oder bei irgendwelchen Wissenschafts-YouTube-Sachen oder vielleicht auch mal ein Wissenschaftssachbuch gelesen haben. Also da ist so kurzfristig eine Aufmerksamkeit entstanden, die eigentlich ganz toll war, die ich befürchte einfach, die wieder abflauen wird. Also so viele Wissenschaftlerinnen beklagen ja immer, dass sie auch Regierungen beraten zum Beispiel und dass eigentlich so gut wie nie auf sie gehört wird, oder? Und jetzt hängt die Wissenschaft mit der Wirtschaft zusammen und bläbläh, auf einmal werden sie gehört, aber das wird, glaube ich, wieder verschwinden. Also so einer meiner Lieblingswissenschaftler ist Professor Heidmeier, der Faschismusforschung macht. Und zwar macht er das seit den 60er Jahren, glaube ich, oder was völlig Absurdes. Und seit dann irgendwie warnt er vor einer Erstarkung des Faschismus in Deutschland. Also wie wir Regierungen auf ihn gehört haben und mal einfach in ihren Geheimdiensten ein bisschen aufgehört aufgeräumt haben, sehen wir ja jetzt. Also das ist nach wie vor sehr frustrierend, glaube ich.
Und apropos frustrierend, also, ja gut, darüber haben wir eigentlich schon gesprochen, aber nervt es dich dann nicht manchmal, also jetzt, wenn wir auch beim Thema Faschismus sind, Faschismus, Klima, Datensicherheit, Kapitalismus, so gefühlt musst du ständig jeden Tag aufs Neue wieder die Welt retten mit denselben Dingen.
Ja, das ist halt so. Das muss man ja machen. Also das machen ja jetzt irgendwie, glaube ich, da auch irgendwie, als ich das Thema jetzt Datensicherheit, Internet, das habe ich ja nicht erfunden, aber so seit ich das versuche vermehrt irgendwie zu streuen, seit 2-3 Jahren oder so, ist da schon was passiert. Also so, und zwar nicht durch mich, sondern einfach durch viele. Es sind ja immer viele Menschen, die dann merken irgendwie, was ist das Thema der Zeit. Und also ich sehe wirklich mehr und mehr Artikel darüber. Und es wächst sehr, sehr langsam ein Bewusstsein. Und wenn wir Pech haben, ist das zu langsam.
Und so wie ich von den Reichen fasziniert bin, bist du ja auch, ja, fasziniert ist vielleicht zu viel, aber du bist sehr interessiert an Wissenschaftlern oder auch an Nerds.
Ich liebe Wissenschaft schon seit Kindheit.
Und vielleicht ist das so eine naive oder platte Frage. Nein, nicht nur und warum, aber was, also wenn du dir aussuchen könntest, so was du gerne erfunden hättest als Wissenschaftlerin, was wäre das dann?
Die Atombombe.
Die hätte man doch gerade nicht erfinden sollen.
Warte mal, was würde ich denn? Ach so, alles im medizinischen Bereich, im neurowissenschaftlichen Bereich ist toll. Ich hatte einen Riesenfabel für Mikrobiologie und Physik. So, und irgendwas da hätte ich schon ganz gerne erfunden oder hätte es vielleicht dann doch konsequenter gemacht, als ich es getan habe, indem ich ein Studium abbreche.
Also wenn man dich vor die Wahl stellen müsste, also du müsstest entweder einen Tag lang Angela Merkel sein oder Christian Drosten, würdest du dich dann für Christian Drosten entscheiden?
Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Oder keins von beiden.
Ja, irgendwie keins von beiden. Ich habe in diesem Buch, worüber wir da gerade geredet haben, Nerds retten die Welt, hatte ich so ein paar Lieblingsgespräche und eins war mit einer Pathologin. Also gar nicht so Leichen aufschneiden, sondern die hat irgendwie pathologisch am Magen-Darm-System gearbeitet. Und die war so toll, die Frau, die war so lustig und hatte so eine Begeisterung für ihre Petrischalen. Und da dachte ich, oh, das wäre was für mich. Das finde ich toll, das hat mir irre gefallen. Dann hatte ich da so ein, das nächste war dann so ein Neurowissenschaftler, der einfach so für Cannabis kämpft seit Ewigkeiten, für Freigabe und Einsatz von Cannabis. Und mir dann erklärt hat irgendwie, dass wie Cannabisverbot mit Rassismus zusammenhängt.
Ja, das fand ich auch super, das Interview.
Das ist so großartig,
ja,
oder?
Ja, da waren
das
echt viele so tolle Leute. Irgendwie die erste mochte ich auch gerne.
Und, ja, so neue Schlüsse zu haben und irgendwie die Welt ein bisschen zu verstehen, das ist ja das so, was mich zum Beispiel irgendwie munter hält, oder? Dass ich so mich immer irre freue, wenn ich wieder was Neues kapiert habe und dann denkt dieser böse Teil in mir, ja, aber es wird alles mit dir sterben.
Aber dann bist du kurz versöhnt, wenn man was verstanden hat. Kennst du das Buch Lexikon des Unwissens? Das ist ein tolles Buch von Katrin Passig und Holm Friebe und da sind immer Dinge drin, die, wo man nicht die Erklärung für hat. Also zum Beispiel, wahrscheinlich ist das mittlerweile überholt, aber dass man nicht hundertprozentig weiß, woher das Schnurrgeräusch bei Katzen kommt oder woher die Flüssigkeit bei der weiblichen Ejakulation. Und es gibt so eine Lachsart, wo kein Mensch weiß, wie die sich vermehrt. Und das fand ich auch auf jeden Fall irre spannend. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sich das interessiert. Aber es hat jetzt überhaupt nichts mit der Zukunft der Kultur zu tun.
Hey, Schwamm drüber, die ist eh weg.
Aber um auf die aber nochmal zurückzukommen, also es gibt jetzt ja zwei Szenarien, was nach Corona passieren könnte. Das eine ist, es wird alles wieder so wie vorher und ein paar haben es überlebt und alles wird wieder so zum Alten zurückkehren. Und dann gibt es andere, die sagen, es wird nie wieder so, wie es vorher war. Woran glaubst du?
Naja, also wie war es denn vorher? Vorher war es ja auch beschissen. Es ist da auch so, oder? Dass irgendwie so ein paar im Kulturbereich, dass es einfach ein paar Großverdiener gibt, wobei die Großverdiener in der Kultur ja auch irgendwie ein Bullshit sind gegenüber irgendeinem CEO. Und ganz viele, die irgendwie Selbstausbeutung betreiben. Also ist das cool, das weiterzumachen? Weiß ich nicht. Ich habe da überhaupt keinen Tipp. Ich denke einfach, das wird, jetzt schleppen sich vielleicht noch ein paar durch, aber das wird, wenn das jetzt länger geht irgendwie, dann wird es nicht gut. Dann wird es einfach sehr viele Arbeitslose geben. Ja, dann wird sich Zeug irgendwie neu, also wie das mit vielen Hotels oder Kneipen oder so passiert, ist ja dann eigentlich das Übliche, dass viele kleine Pleite gehen, dass dann von großen Ketten aufgekauft wird, das Zeug. Und vielleicht passiert das in der Kultur auch ein bisschen. Vielleicht gibt es dann irgendwas wie, wie heißt das, Vipirano oder wie heißt das furchtbare Restaurant, die immer vergammelte Pizzas servieren.
Ich glaube, die sind pleite gegangen.
Oh, das würde ich denen ja so gönnen. Also so.
Aber das hat noch nicht mal was mit Corona zu tun. Ich glaube, die sind schon vor Corona pleite gegangen tatsächlich.
Komisch, in der Schweiz gibt es die noch.
Ehrlich? Also, ja, in Deutschland gibt es die nicht mehr. Das weiß ich so ganz sicher, weil es einen davon im Berliner Hauptbahnhof gab. Als man noch dort häufiger war, als man noch reisen durfte, bin ich da immer dran vorbeigegangen und irgendwann war er zu. Sie sind auf jeden Fall geschlossen in Deutschland. Das ist vielleicht was. Noch was zum Abschluss, was trösten, dass ich weiß,
was
nicht.
Gute Laune macht, ja. Okay, also aber sonst, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was überlebt und wer und warum und wie. Und irgendwie, also in der Schweiz haben wir zum Beispiel nicht mal eine Künstlersozialkasse. Das ist auch, also hier ist ja so noch einer weiter, die wird auch nicht kommen. Mhm. Also denke ich, es wird so weitergehen wie immer, einfach ein schlecht. Hey, das klingt optimistisch.
Okay, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so ändert. Ich habe mir am Anfang gedacht, ja, vielleicht wenn so was sehr pessimistisch ist, dann kann man zum Schluss was Tröstendes sagen. Aber auf der anderen Seite, warum soll man das? Also man muss es nicht. Man ist ja nicht dafür verantwortlich. Also Menschen wollen immer was Hoffnungsvolles, aber das ist ja auch eigentlich dann ihr Problem, ne?
Naja, da kann man auch so dann so eine Sülze sagen, oder? Also das passiert ja auch dann so der irgendwie, ja, das wird irgendwie alles wieder gut werden und die Menschen werden wieder reisen können und sich treffen und tanzen können und ja, vielleicht, aber ist das wirklich so geil? Das ist wirklich die Frage, oder? Mhm. Also, oder ist das wirklich so, wenn man finanziell und wirtschaftlich und ohne psychische Schäden und ohne Krankheiten irgendwie jetzt durch die Zeit kommt, irgendwie ist einfach die Frage, will man wirklich so weitermachen? Oder? Mhm. Ist das echt cool? Oder kann man irgendwas am eigenen Leben verändern im Rahmen seiner Möglichkeiten?
Und das ist ein gutes Stichwort, Sibylle, weil ich mich gefragt habe, also du schreibst ja nun mal auch eben viele sehr tolle Theaterstücke und oder hast sie geschrieben und
damals, ja, als es noch Theater gab, das war
damals, als es noch Theater gab. Also denkst du jetzt manchmal so, ah, vielleicht sollte ich lieber umsatteln und ich glaube, dein Theaterlektor hat mir das erzählt, dass das ein paar, nein, aber dass das, also auch ein ehrenwerter Beruf, aber dass viele zum Beispiel in England halt Serien schreiben oder anfangen halt Dramaturgen in die Serienbranche einzusteigen, weil sie zukunftsträchtiger ist. Ist das was, wo du mal drüber nachgedacht hast?
Das ist also garantiert zukunftsträchtiger, wobei ich auch nicht weiß, wie lange so Serien noch laufen. Also irgendwie, wenn man so Seriengucker ist, wie wahrscheinlich du und ich, dann merkt man ja auch, dass so ein bisschen die Faszination abgeflaut ist, weil einfach auch wie überall jetzt wahnsinnig viel Schrott hektisch produziert wird, oder? Also, boah. Konkrete Frage, Serien, ich habe versucht, zweimal so einen Anlauf zu machen in die Filmbranche.
Und awesome.
Ich halte das nervlich nicht aus. Da reden dir so viele Deppen rein, das macht wirklich keinen Spaß. Also da brauchst du eine höhere Leidensfähigkeit als ich. Ich halte das nicht aus. Außerdem denke ich dann immer noch, das ist wieder wie ein neuer Beruf, oder? Und das müsste man dann nochmal lernen irgendwie von so. Und dann weiß ich nicht, ob ich dann nicht lieber irgendwie doch noch schnell Mikrobiologie studiere oder keine Ahnung. Guck mal, wenn jetzt irgendwie alle verzweifelten Autorinnen irgendwie Serien schreiben, da gibt es ja auch irgendwie wieder einen Wettbewerb, oder? Wettbewerb. Und das, der kann mich auch mal am Arsch lecken, dieser Wettbewerb.
Ja gut, bei Wissenschaft habe ich halt einfach mal das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe, da wo ich studiert habe, da hat immer jahrelang jemand versucht, die Pille für den Mann zu erfinden. Und bis er in Rente gegangen ist, hat er dann immer noch nicht die Pille für den Mann gehabt.
Das ist, das war aber völlig am Thema vorbei. Ein Mann wird nie die Pille nehmen, nie. Die könnt ja neben, ja, die könnt ja Nebenwirkungen haben.
Hast du recht.
So einen Scheiß würde ich gar nicht anfangen.
Aber dass er es noch nicht mal geschafft hat, fand ich halt so dramatisch.
Das ist frustrierend. Also. Das ist echt frustrierend. Also ich fand irgendwie, finde ja immer, ich hasse Nobelpreise, weil das ja auch wieder so ein Wettbewerb ist. Ne? Das ist ja irgendwie, ich bin dagegen. Du kannst es ja gar nicht irgendwie, wer wählt das aus? Dann guckst du diese alten Säcke da an und denkst du, willst du von denen ausgewählt werden? Aber dennoch hat es ja dann immer sehr, sehr alte Wissenschaftlerinnen, die dann irgendwie seit 100 Jahren irgendein schwarzes Loch untersuchen. Mhm. Und da denke ich immer, oh, ist das geil, jetzt wenigstens Respekt irgendwie kurz vorm Abtreten. Das ist schon, das ist schon schön, oder?
Warst du mal in diesem Ding da in der Schweiz, mit dir diese schwarzen Löcher untersuchen?
Ja. Im CERN? Nee.
Ja, okay, das klingt auch immer so abgefahren.
Ja, da weiß man ja nicht, was die da machen eigentlich. Da gibt es ja Legenden.
Okay. Da sind wir jetzt wieder bei den Bunkern und okay, das Fass wollen wir nicht aufmachen, aber wir sind ja fast
drüber.
Wir sind auf jeden Fall schon drüber durch. Ich habe schon Wortfindungsstörung. Ich danke dir sehr, Sibylle Berg. Mir hat das wirklich viel Freude bereitet. Ich hoffe, es hat dich nicht gelangweilt oder anderweitig belästigt.
Verletzt.
Verletzt. Das war Sollzustand mit mir, Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand@ruwert.de. Sollzustand ist eine Produktion des Ruwert Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.